Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Martina Rudi.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Ich bin Martina Rudi und Sie kennen mich bereits aus den letzten Folgen. Und ich freue mich heute besonders, Dr. Charlotte Beißel als Gast begrüßen zu dürfen. Charlotte ist Juristin und wurde als erste Frau in den Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf berufen. Liebe Charlotte, du hast deine Karriere als Juristin im Düsseldorfer Rathaus begonnen, wo du zunächst im Büro des damaligen Oberbürgermeisters als Justiziarin und Schriftführerin tätig warst. Später hast du die Amtsleitung für Personal und IT übernommen. Und 2017 hast du dann die sichere Beamtenlaufbahn verlassen, um in die Wirtschaft zu gehen, nämlich zu den Stadtwerken Düsseldorf, wo du heute als Vorständin Verantwortung für Vertrieb, Personal und Konzern IT trägst. Und als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin verfügst du natürlich über eine Menge Gestaltungsmacht, insbesondere was die Kultur angeht, aber auch natürlich, wenn es um die Fragen von Gleichstellung geht. Wir beide haben uns bei verschiedenen Veranstaltungen kennengelernt in Düsseldorf und du warst meistens Panelistin und hattest immer wieder sehr prägnante Positionen zur Gleichstellung vertreten. Zum Beispiel bei der Vorstellung des Women on Board Index in Düsseldorf mit FIDA und dem Gleichstellungsministerium oder auch bei der Auftaktveranstaltung zur Gründung des Netzwerks The Female Network in Düsseldorf. Darüber sprechen wir sicher nachher noch. Und mit Charlotte möchte ich heute über ihre Karriere sprechen, über die Herausforderungen als Frau in der Energiewirtschaft. Und wir diskutieren hoffentlich auch ein bisschen darüber, mit welchen Methoden Charlotte den Frauenanteil in ihrem Verantwortungsbereich vielleicht verbessert hat und was vielleicht noch zu tun ist. Liebe Charlotte, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist.
Liebe Martina, vielen Dank für die Einladung und für die sehr schöne und wertschätzende Einführung. Das hat mich gefreut.
Und dann lass uns auch direkt starten. Und ich starte mal ganz gerne mit so ein bisschen was Menschlichen. Und deswegen die erste Frage, die ich an dich hätte. Ich habe jetzt ein bisschen was über die Karrierefrau Charlotte schon erzählt. Wer ist denn der Mensch Charlotte Beißel? Was zeichnet dich aus zum Beispiel?
Mensch Charlotte Beißel. Ich würde sagen, also vielleicht ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich bin gebürtige Düsseldorferin, hier aufgewachsen die ersten Jahre meines Lebens und dann sind wir nach Brasilien gezogen, wo ich dann 3 Jahre in einen Kindergarten gegangen bin. Das heißt, auch ein bisschen interkulturell aufgewachsen bin, dann zurückgekommen, wieder nach Düsseldorf und im Studium war ich in Bayreuth und Düsseldorf und Berlin. Du siehst, ich habe sehr rheinische Wurzeln und als ich dann weg war aus Düsseldorf, habe ich gemerkt, wie rheinisch ich bin eigentlich bin, also herzlich, offen. Ich begegne Menschen mit viel Interesse und das zeichnet mich aus. Darüber hinaus bin ich ein Familienmensch. Ich wohne mit meiner Familie, mit meinem Mann und meiner 11-jährigen Tochter in Düsseldorf, mitten in der Stadt. Meine Eltern sind in der Nähe, mein Bruder ist in der Stadt mit seiner Familie und das weiß ich sehr zu schätzen, dass man kurze Wege hat, um sich zu treffen. Und was mich sicherlich auch noch auszeichnet, ist, ich bin wahnsinnig gerne Gastgeberin. Ich habe gerne Freunde zu Besuch und dann gibt es was zu essen, zu trinken. Man tauscht sich aus und insofern, ich habe eigentlich gerne ein offenes Haus. Das sind so ein paar Eckdaten zu mir.
Ja, auf jeden Fall kurzer Exkurs nach Brasilien und sonst sehr stark im Rheinland verwurzelt. Ich kann das total verstehen. Ich bin nicht gebürtige Rheinländerin. Ich habe aber als Kind 4 Jahre in Köln gelebt und dann sind meine Eltern ins Sauerland gezogen und nach dem Studium war ich sehr zügig wieder hier.
Ja. Ja. Das, also die Rheinländer machen es einem einfach, ja.
Genau. Und in meiner Karriere habe ich immer hier so eine Art Homebase gehabt, egal wo ich gearbeitet habe. Und ich kann das total verstehen. Man ist irgendwie sozialisiert. Mhm. Jetzt frage ich aber noch eine andere Frage zu deiner Sozialisation. Du hast ja ein Jurastudium gewählt. Was hat dich denn dahin bewogen? Es gibt ja tausend Sachen, die man machen kann.
Ja, wir sind ja ehrlich hier in dem Podcast und er soll ja vielleicht auch anderen einen Erkenntnisgewinn bringen, wenn man es hört. Und insofern, es hat mich gar nichts so gezielt dahin gebracht. Also wir haben keine Juristen in der Familie. Das ist ja meistens schon mal so ein Anknüpfungspunkt. Ich war in der Schule eine gute Schülerin. Ich habe das Minimax-Prinzip perfektioniert. Ich habe ein ordentliches Abi gemacht, aber konnte so alles ganz gut. Und wie das dann immer so ist, dann stellt sich die Frage, was für ein Studium wählt man, in welche Richtung soll es gehen? Ich hatte dann auch nachgedacht, ob ich nicht vielleicht eine Schreinerausbildung zuerst mache und Architektur studiere, weil ich auch Kunstleistungskurs hatte und ich wollte mich kreativ betätigen. Ich mag Design und Gestaltung und habe dann sozusagen wie eine Eignungsdiagnostik gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass man mir gesagt hat, dass mit dem räumlichen Denken und Bauen sollte ich vielleicht eher in den Hintergrund stellen und nicht wählen. Und das zweite große Talent neben künstlerischer Betätigung war Sprache. Und das hat dazu geführt, das Jurastudium ist ja sehr sprachbasiert. Man arbeitet viel mit Texten, legt diese aus und muss sich erklären, argumentieren. Und ich glaube, dieses Talent und diese Leidenschaft, die hat dann dazu geführt, dass es nicht BWL geworden ist, sondern eben Jura. Und mit meinen Eltern war ich übereingekommen, dass ich das mir mal angucken kann und damit beginne. Und dann hat es mir ganz gut gefallen und ich bin dabei geblieben. Das war eigentlich so ein bisschen die Genese der Entscheidung.
Also Jura ist ja auch eine super Basis. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass es wichtig ist, dass Menschen ein relativ breites Studium erstmal machen und hinterher gucken, was sie dann eigentlich wirklich machen wollen. Am Anfang weiß ich das doch alles gar nicht, so wie das heute ist, diese ganzen spezialisierten Studiengänge. Lass uns noch mal deinen Weg anschauen. War das denn mal so ein Karriereziel? Also heute hat ja jeder ein Karriereziel. Ich will in 3 Jahren das, in 5 Jahren das, in 10 Jahren das. Ich hatte das nie so, bei mir ist viel zufällig passiert. Hattest du ein Karriereziel-Vorstand?
Nein. Also wenn du mich das damals gefragt hättest, was aus mir wird, dann wusste ich eher, was ich nicht werden will, als das, was dann am Ende mein Karriereziel sein sollte. Es war klar, ich war nicht so darauf ausgerichtet, Anwältin zu werden, weil ich an der Juristerei immer eher das Konstruktive geschätzt habe. Und für mich war, ich habe Anwälte immer damit verbunden, dass man einen Streitfall hat, dass man diesen Streitfall lösen muss. Und das wollte ich nicht zu meinem Lebensinhalt machen. Ich habe schon im Studium lieber mich im gutachterlich betätigt, habe Verfassungsrecht geschätzt und mich lieber sozusagen in Texte vertieft und präventiv mit Recht gearbeitet. Und da wusste ich schon ziemlich früh, dass es eher in eine vielleicht wissenschaftliche Laufbahn oder eine Verwaltungslaufbahn gehen sollte. Und alles andere, du hast es eben angesprochen für dich, hat sich dann immer wieder ergeben. Also es waren immer Opportunitäten, Gelegenheiten, man hat Menschen kennengelernt, man ist angesprochen worden oder ist wach durch das Leben gegangen und es hat einen etwas interessiert. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich diesen klassischen Weg nicht gehen wollte, Richterin oder Anwältin zu werden, musste ich natürlich kreativ werden. Das heißt, ich musste mich umschauen, was man mit dem Jurastudium alternativ für einen Karriereweg einschlagen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. So habe ich mich dann orientiert und habe auch schon in der Referendariat, das ist ja sehr dankbar, dass man da verschiedene Stagen durchlaufen kann, mir einige andere Betätigungsfelder angeguckt, wie zum Beispiel die Bundestagsverwaltung und habe darüber hin, also über diesen Weg dann auch Verwaltung schätzen gelernt. Also ich habe das als ein schönes Arbeiten empfunden.
Aber was du doch auch gemacht hast, du hast Chancen, die sich dir geboten haben, auch ergriffen. Ich frage das aus vollem Grund, wir erleben ja beide, haben das beide oft erlebt, ja auch mit Frauen, engagierte Frauen, die man weiter befördern wollte, dass man oft, dass oft gesagt wurde, ach nee, ne, es gibt 10 Kriterien, die ich erfüllen muss, 2 erfülle ich nicht und deswegen mache ich das nicht. Während Männer sagen, es gibt 10 Kriterien, ich erfülle 3, deswegen bin ich der richtige Kandidat. Du hast die Chancen ergriffen, das wollte ich eigentlich nochmal so deutlich machen.
Das stimmt, also wenn sich einem Gelegenheiten bieten und man merkt, es resoniert und es spricht einen an, dann sollte man das weiterverfolgen. Das ist das eine. Was ich aber auch immer gemacht habe und was ich nur empfehlen kann, ist, ich habe immer geguckt, wo liegen meine Leidenschaften, was sind auch meine Talente und habe dann geguckt, wo finde ich vielleicht eine Schnittmenge aus dieser Leidenschaft und dem Talent mit meiner Ausbildung. und habe dann mich wirklich doch zu Hause hingesetzt und habe überlegt, was könnten Branchen sein, die mich interessieren. Und so bin ich dann beispielsweise nach dem Referendariat auch in meiner Wahlstation bei einem Bundesverband gelandet und habe das ganz gezielt rausgesucht. Da ging es darum, dass man gemeinnützigen Stiftungen bei der Verwaltung geholfen hat oder auch in der Gründung befindliche Stiftungen rechtlich beraten hat. Und das hat mich sehr angesprochen, weil es sozusagen in diesem NGO-Kontext war und ich das mit einem Purpose schon verbinden konnte. Heute weiß ich, wie das heißt. Damals habe ich aber was Sinnhaftes gesucht. Und also dieses konzeptionelle Denken und sich hinzusetzen und zu sagen, wo finde ich denn, auch das sagt man heute, meinen Sweet Spot, also wo finde ich ein Zuhause, was mir liegt, das habe ich durchaus gemacht. Also Zeit investiert in meine Karriere.
Ich steig mal bei dem Purpose ein. Du bist heute in der Energiewirtschaft Vorständin mit einem großen, wichtigen Aufgabenbereich. Was ist dort der Purpose für dich?
Ja, also das ist ganz klar das Thema eines Stadtwerks, was lokal und regional tätig ist, ist natürlich die Daseinsvorsorge vor Ort. Also heißt die sichere Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit den wichtigen Utilities wie Strom, Wärme, Wasser, Licht in unserem Fall auch und auch das Thema Entsorgung. Das ist ein sehr sinnhaftes Tun, was jetzt seit ein paar Jahren noch dadurch ergänzt wird, dass man sagt, man hat das sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende mitzugestalten. Die ist natürlich im urbanen Raum im Wesentlichen darauf fokussiert, eine Wärmewende zu konzipieren und umzusetzen, zu gestalten mit der Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam. Und das ist natürlich wunderbar. Und bei mir kommt noch ein dritter Aspekt hinzu. Es ist meine Heimatstadt. Das heißt also, ich weiß, ich werde sie hoffentlich irgendwann verlassen als einen besseren Ort, als es vorher war, wenn ich mein Wirken hier einstelle oder irgendwann in Ruhestand gehe, je nachdem, was für eine Karriere ich noch machen werde. Aber wir sagen, es ist ja immer wunderschön, wenn man weiß, man hat etwas bewirken können.
Wunder, genau. Und dann komme ich jetzt auf etwas, was ich heute Morgen noch gelesen habe. Ich las heute Morgen noch so ein bisschen über Stadtwerke Düsseldorf, bereitet sich ja ein bisschen vor. Und die Stadtwerke Düsseldorf haben jetzt ein ganz spannendes Projekt, wo du auch zitiert wurdest, und zwar Ladestation in den Bürgersteigen.
Genau.
Magst du dazu noch was sagen? Oder sind Frauen innovativer? Kann man das dazu sagen? Oder?
Also ich würde vielleicht zweigeteilt beantworten wollen, wenn du diese Stoßrichtung jetzt noch ergänzt in deiner Frage. Also das erste Thema ist natürlich, dass wir hier die Ladeinfrastruktur in der Landeshauptstadt herstellen. Und wir haben vor 10 Jahren schon angefangen damit. Das heißt, wir waren relativ früh dran, hier jeden Stadtteil, jeden Bezirk mit Ladeinfrastruktur, öffentlicher Ladeinfrastruktur zu versorgen. Und inzwischen ist es so, dass man unsere grünen Ladesäulen kennt und ein Vertrauen entwickeln kann, dass es ausreichend Ladeinfrastruktur gibt, wenn man mit einem reinen Elektrofahrzeug die Stadt befährt. Das war dann erstmal der erste Schritt. Und der zweite war, dass jetzt wir auch uns probieren mit Rheinmetall gemeinsam, die das Bordsteinladen konzipiert haben, patentiert haben, das in Düsseldorf umzusetzen. Das erfreut sich großer Beliebtheit, weil die natürlich optisch sehr dezent sind und ins Trottoir eingelassen sind. Und wenn das jetzt hier gut funktioniert und in Köln wird es auch schon umgesetzt, dann bin ich sicher, dass das nochmal ein guter Treiber wird, um die Ladeinfrastruktur bundesweit auszuweiten. Und deine Frage hin, sind Frauen kreativer oder mutiger? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist sicherlich immer der jeweiligen Person und Persönlichkeit geschuldet. Ich muss darauf hinweisen, dass ich das schon größtenteils vorgefunden habe. Als ich den Vertrieb vor 2 Jahren übernommen habe, waren die Kollegen schon sehr weit und wir haben da ein sehr leidenschaftliches Team, was sich diesem Thema verschrieben hat. Was sicherlich hilfreich ist, das darf ich in deine Richtung vielleicht so sagen, ist, dass Empathie dann ins Spiel kommt. Also dass man sagt, so was für Interessen haben denn die Bürgerinnen und Bürger oder die Kundinnen und Kunden? Was könnte verfangen? Wie tickt der Kunde auf der anderen Seite? Und sich da hinein zu versetzen und die Empathie aufzubringen, ist sicherlich für das Thema Vertrieb ein gutes Talent, was man mitbringen kann als Frau.
Ja, das sehe ich so auch. So ein Stück einfach zu verstehen, was so ein Kunde möchte. Also mich hat das sofort überzeugt und deswegen habe ich es jetzt auch spontan heute hier noch angesprochen. Lass uns noch mal einen Blick werfen auf die Stadtwerke und die Energiewirtschaft. Also dies ist ja relativ technikorientiert nach wie vor und das wird sich auch nicht ändern. Physik ist Physik und Strom muss produziert werden, transportiert werden etc. Und die Energiewirtschaft ist ja auch nach wie vor noch sehr männerdominiert. Wobei ich glaube, du hast schon ganz viel gemacht. Und was mich aber zunächst mal interessieren würde, wie bist du damit umgegangen oftmals als Frau alleine in einer Männerrunde zu sein. Welche Strategien hast du vielleicht entwickelt, um dich durchzusetzen? Was funktioniert nicht aus deiner Sicht?
Ja, ist eine sehr vielschichtige Frage. Du sprichst die Energiewirtschaft an, dann das Thema Agieren in diesem Umfeld und oftmals als einzige Frau. Ich kann das bestätigen, das ist nach wie vor in manchen Konstellationen so und ist mir sehr ins Auge gesprungen, als ich in die Energiewirtschaft gewechselt bin 2017, weil man einfach sagen muss, dass die Verwaltung damals deutlich weiter war, deutlich diverser. Ich kam aus der Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf, die hatte damals 10.000 Beschäftigte. 42 Ämter und Institute waren es, glaube ich. Und davon waren 50% der Amtsleitungen waren Frauen. Und ich hatte das gar nicht so als was Besonderes empfunden. Das war mein Arbeitsalltag. Und als ich wechselte in die Energiebranche, war ich im Management-Team eine von drei Frauen und es waren, glaube ich, 16 Männer und drei Vorstände. Das war schon mal sprang ins Auge. Das zweite war, dass wenn man auf Kongresse gefahren ist, war der Frauenanteil wirklich kosmetisch. Und da ist mir das dann schon sehr bewusst geworden. Und ich wusste sofort, dass es vermutlich ein Handlungsfeld, weil es eben fast künstlich wirkte, wenn man dann an den Außengrenzen das betrachtet hat. Wie bin ich damit umgegangen? Ich bin kein Mensch, das ist meiner Persönlichkeit nicht zu eigen, das laut anzugehen, sondern es ist ja ein Umfeld, ist so wie es ist, das ist historisch gewachsen. Also habe ich mich erstmal eingefügt und habe damit gearbeitet, dass es so ist. Das ist im Arbeitsalltag nicht unanstrengend. Wie meine ich das? Man merkt es eigentlich erst, wenn man abends nach Hause kommt, dass man teilweise wie in einem fremden Sprachraum unterwegs ist. Also die Art, sich zu gerieren, wie Sitzungen abgehalten werden, welchen Fokus man in der Sprache wählt. Das ist einfach männlich geprägt. Das meine ich auch überhaupt nicht wertend, sondern das dominiert in seiner Art. Und wenn man den ganzen Tag sich assimiliert und anpasst und übersetzt, dann merkt man abends, dass das anstrengend war. Das ist oft auch, wenn man einfach den ganzen Tag auf Englisch unterwegs ist, da merkt man auch, dass das Gehirn stark gearbeitet hat. So. Das heißt also, wie bin ich damit umgegangen? Erstmal natürlich das System kennenlernen, mitschwingen, arbeiten, verstehen, warum es so ist, ist, glaube ich, in meiner Welt immer ganz wichtig. Und dann gucken, ob man irgendwann den Gestaltungsraum bekommt, wenn man es erforderlich findet, das dann zu verändern. Und das habe ich dann, wie du es eben schon angemerkt hast, also wohldosiert getan und auch immer erklärt, warum das jetzt erforderlich ist. Da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein. Aber wenn du jetzt mich persönlich ansprichst, dann muss ich sagen, ich habe erstmal beobachtet und analysiert und mich übersetzt.
Ja, danke. Hast du denn zum Beispiel spezielle Durchsetzungsstrategien für dich entwickelt? Also kennen wir ja alle, du hast eine andere Position als der Rest und musst die versuchen, irgendwie durchzusetzen.
Vielleicht an dem Beispiel HR. Ich habe bei den Stadtwerken Düsseldorf den Personalbereich übernommen und das ist ja oftmals so, dass das von einer Frau geleitet wird, wobei der Leiter vor mir war ein Mann und auch ein langjährig zugehöriger Stadtwerker. Nichtsdestotrotz habe ich das übernommen dann als Frau und wenn man dann andere Personalerinnen trifft, das sind auch mehrheitlich Frauen, die in HR arbeiten. Und HR war zu dem Zeitpunkt eine Serviceeinheit, die viel zugeliefert hat, die ein guter Businesspartner war. Und ich wollte aber mit dem Bereich eher an den Tisch kommen des Managements und mit Planen und Strategie machen und habe auch gesehen, dass wir auf so ein demografisches Problem zusteuern, dass wir in das Thema Fachkräftemangel navigieren. Und insofern war mir wichtig, dass ich da mit an den Tisch komme. Und wenn du jetzt sagst, das haben andere anders gesehen, ich glaube, das war jetzt keine Zwangsläufigkeit. Das heißt, ich musste mir überlegen, wie gelingt mir das? Und dann habe ich ganz klar angefangen, evidenzbasiert zu arbeiten. Also ich versachliche dann sehr stark. Ich untersuche die Themen, die ich angehe. Ich gucke, dass ich Beweise dafür finde, Nachweise dafür finde, dass meine These zutreffend ist und habe versucht, den Wertbeitrag von HR so zu gestalten, dass es auch Sinn sinnvoll war, uns in der Wirtschaftsplanung direkt von Anfang an mit zu integrieren oder in der Strategie zu fragen, was denn das Thema HR jetzt dazu beitragen kann, dass man den strategischen Erfolg erreicht. Und damit will ich sagen, ich gehe eigentlich immer erstmal über die Sache. Und wenn ich dann im Prozess integriert bin, dann kann ich natürlich Schwerpunkte setzen. Dann kann ich sagen, wir investieren jetzt mehr in die Akquise von Frauen oder wir haben einen Besetzungsprozess und wir gucken, dass dann immer auf der Shortlist auch eine Frau steht. Aber erstmal muss man sozusagen seine Arbeit gut machen, bevor man dann in die Veränderung geht, nicht umgekehrt.
Das sehe ich ganz genauso. Aber dieser Punkt zu versachlichen und einfach, sag ich mal, Bewertungsmethoden, die sonst üblich sind, auf den eigenen Bereich mit anzuwenden und dann eben auch Wertbeiträge in dieser Logik zu generieren, ist sicherlich eine gute Strategie für Frauen, um sich auch, sag ich mal, Gewicht und Gehör zu verschaffen in dem Thema, was sie tun.
Vielleicht noch die Ergänzung, du hast absolut recht, gilt für Männer und Frauen, was vielleicht hilft, wenn man diesen Veränderungsdruck verspürt. Man kommt irgendwo hin und man sieht etwas, was das springt einem ins Auge und das möchte man unbedingt anders machen, dann wie so einen persönlichen strategischen Fragenspeicher zu füllen. Also viele haben ja ein Notizbuch oder ein iPad und dann in die Notizen aufzunehmen, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann verändere ich das. Dann hat man das Gefühl, man vergisst es nicht, es ist einmal ausgespeichert, man hat es sich auf eine To-Do-Liste gesetzt, aber man muss es nicht impulsiv sofort tun und in so eine operative Hektik verfallen. Damit mache ich gute Erfahrungen.
Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, das funktioniert. Vor allen Dingen, dann hat man es einmal aufgeschrieben, dann ist es nicht weg, man vergisst es nicht und kann irgendwann sagen, okay, jetzt ist die Chance, jetzt mache ich das. Also sagst du auch, junge Frauen, Chancen ergreifen, wenn es dann richtig passt.
Ja.
Chancen ergreifen. Du bist Personalvorständin bei den Stadtwerken und hast damit durch auch eine große Gestaltungsmacht. Wir haben ja hier in dem Podcast auch schon mal über Frauen und Macht gesprochen. Was waren deine ersten Projekte, um Gleichstellung voranzutreiben? Wo hast du gesagt, vielleicht, was hast du identifiziert, was dringend zu verändern war für die Gleichstellung? Und jetzt komme ich schon wieder mit so einer komplexen Frage. Ich stelle das gerade fest. Letzter Teil davon. Wo soll es noch hingehen?
Du meinst im Bereich der Gleichstellung?
Gleichstellung, ja.
Ich habe das Thema schon auf die Agenda genommen, noch als HR-Leiterin. Da war es so, dass ich habe es ja gesagt, der Eingang in die Energiebranche war geprägt von meinen Eindrücken, dass man eine sehr homogene Belegschaftsstruktur hat. Ich habe angefangen bei den Stadtwerken 2017. Da war die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 24 Jahre. Das Durchschnittsalter waren 49 Jahre. Der Frauenanteil unter 20% über die drei Gesellschaften, die wir hier am Standort haben. Und ja, der Beschäftigte war überwiegend deutsch, hier im Umfeld ansässig. Und ja, also eine sehr homogen gewachsene Belegschaftsstruktur. Klar war auch, 30% der Belegschaft würden uns verlassen, demografisch bedingt. Und darin liegt zwar ein Risiko, aber auch eine ganz große Chance, weil ich wusste ja, dann müssen wir ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen für die Stadtwerke Düsseldorf. Und da habe ich angesetzt, einmal mit der Arbeitgebermarke, in die ich dann sehr viel diverser gestalten konnte und gestaltet habe und nach außen auch präsentiert habe, wen wir denn hier für die Stadtwerke Düsseldorf gewinnen wollen. Wir sind in die Charta der Vielfalt eingetreten. Wir haben auch entsprechend nach außen kommuniziert. Und irgendwann habe ich dann auch mit der Personalentwicklung ein Konzept Chancengerechtigkeit aufgesetzt, Chancengleichheit. Und es ging darum, dass Frauen insbesondere die gleichen Chancen bei der Karriere haben sollten wie Männer, nicht mehr und nicht weniger. Dafür haben wir erstmal die Zahlen aufbereitet und haben die ins Unternehmen gespiegelt, haben gesagt, wie viel Frauenanteil haben wir denn, wie viel Frauenanteil in Führung und welche Altersstruktur haben diese Frauen, wie sieht die Fluktuation aus und uns dann Ziele gegeben. Und es kam dann die Zeit, dass der Vorstand sich ein Ziel geben musste, weil der Aufsichtsrat diese Vorgabe gemacht hat. Es gab eine Beschlussfassung und dieses war sozusagen der erste Hebel, den ich genutzt habe. Ich habe den Vorstand überredet, eine freiwillige Selbstverpflichtung zu beschließen, nämlich nicht nur den Vorstand und die Ebene darunter mit einer Quote zu versehen, sondern auch die Abteilungsleitung und die Teamleitung und auf alles 20% erstmal zu legen. Mit dem Hintergedanken, dass ich gesagt habe, es muss mindestens so viel Frauenanteil in Führung existieren wie Frauenanteil in der Belegschaft.
Ja. Das ist ein guter Ansatz, ja.
Und das war sehr gut messbar und gibt dann ja auch so ein bisschen eine sportliche Challenge, dass man sagt, schaffen wir das? Und über die Befassung im Aufsichtsrat hatte man dann den Vorteil, dass es auch direkt die entsprechende Management-Attention beziehungsweise Aufsichts-Attention bekommen hat und regelmäßig abgeprüft wurde. Inzwischen hat die Aufsichtsratsvorsitzende, die wir haben, und die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, also zwei Frauen, die haben dann mit dem Aufsichtsrat auch dafür gesorgt, dass dass wir inzwischen bei 30% sind als Zielvorgabe. Und so klettert man in der Skala langsam nach oben.
Gibt es denn spezielle Maßnahmen, die die Stadtwerke durchführen, um an diese Ziele zu kommen, also die 20% zu erreichen, die 30% zu erreichen, also Mentoringprogramme, Frauennetzwerke, was weiß ich alles, ja? Aufsichtsratsschulungen für Frauen, keine Ahnung. Was tut ihr konkret?
Ich habe geguckt, was könnte ein Hindernis sein, warum man bisher noch nicht mehr Frauen hat, beziehungsweise wie man Frauen dazu animiert, sich dann auf die frei werdenden Stellen zu bewerben, und bin im Grunde die unterschiedlichen Führungshierarchien durchgegangen. Und auch die Stadtwerke per se, also weil in der Belegschaftsstruktur wollen wir ja auch mehr werden und auch diverser werden. Und ich habe es eben schon angemerkt, ich glaube, es ist ein systemischer Ansatz. Man muss in ganz vielen verschiedenen Instrumenten das Thema verankern, Diversität. So zum Beispiel angefangen in der Arbeitgebermarke und der Kommunikation nach außen, dass man dieses Thema unterstützt und auch eine diversere Belegschaft will. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite war, wie schaffe ich es, den Kanal zu füllen, damit ich genug Bewerberinnen habe, dann auf Führungsfunktionen. Da haben wir ein Cross-Mentoring eingeführt, was mit externen Firmen zusammen aufgesetzt worden ist. Warum war das so? Weil ich gesagt habe, die Frauen brauchen einen geschützten Raum und externe Mentoren, um diese Entscheidungen reflektieren zu können, weil man sich ja doch in so einem gewachsenen Gebilde, auch in einem politischen Umfeld oftmals befindet und dann nicht frei vielleicht Themen reflektieren kann. Und das hat sehr gut funktioniert, dass sie dann externe Mentorinnen und Mentoren hatten. Darüber hinaus war es dann so, dass wir mit der ENBW, die unsere Mehrheitseignerin ist, Gesellschafterin ist, ein Programm aufgesetzt haben, das nennt sich Kompass. Und da können Frauen entscheiden, ob sie lieber eine Führungs- oder Fachkarriere wählen wollen und über Interviews von anderen Frauen, Kolleginnen, dann ihre Entscheidungsfindung präzisieren, konkretisieren. Das ist auch ein Instrument, was sich großer Beliebtheit erfreut. Und dann ist es uns sukzessive gelungen, die Pipeline zu füllen. Welches Instrument ich aber nach wie vor für sehr, sehr zielführend halte, ist, wenn man als Führungskraft die Gelegenheit hat, Projekte mit einer Leitung zu besetzen und man hat Frauen, die sich interessieren für Führung, bietet es sich unbedingt an, über eine Projektleitung sich zu probieren und vor allen Dingen auch visibel zu werden, also ein bisschen die Bühne zu erklimmen. Man kann hinterher ohne Gesichtsverlust sagen, ich möchte nicht führen. Man kann aber auch Bekanntheit erlangen, wenn man das Projekt gut geleitet hat und dann den nächsten Schritt sozusagen wagen. Und deswegen, das finde ich nach wie vor ein unglaublich gutes Instrument, wenn man sich für Führung interessiert.
Also das teile ich uneingeschränkt. Und wir haben das ja auch immer wieder zum Beispiel im RWE-Konzern gesehen, wenn es dann darum ging, wir wollen Frauen aus dem technischen Bereich. Und dann kam immer das Argument, wir haben geguckt und keine gefunden. Daraufhin haben wir ein MINT-Netzwerk gegründet und sie waren auf einmal alle da. Ne? Auf einmal saßen da 100 Frauen, ja, alle gelohnt. Mit einem super Hintergrund. Ja. Und das Problem ist, glaube ich, man muss diese, auch gerade diese technischen Frauen irgendwie versuchen zu identifizieren und ihnen, wie du sagst, Projektleitungen geben, damit sie eine Sichtbarkeit kriegen.
Wir haben, weil du Netzwerke ansprichst, wir haben dann bei den Stadtwerken Düsseldorf auch ein Netzwerk weiblicher Führungskräfte gegründet. Das habe ich ins Leben gerufen. Es gab ein sogenanntes Gender-Netzwerk, als ich hierher kam. Und ich habe dann gesagt, wo sind denn die Führungsfrauen, die es schon gibt? Die möchte ich gerne kennenlernen. Ich fühle mich so einsam. Und das hat am Anfang so funktioniert, dass erstmal nicht so viele gekommen sind, weil sie die Sorge hatten, sich zu exponieren und vielleicht auch unangenehm aufzufallen. Und mit der Zeit sind es dann immer mehr geworden, einfach weil wir mehr besetzt haben, aber auch durch den Umstand, dass man sich eher getraut hat. Wir haben dann Fachvorträge gehabt und uns aber auch ausgetauscht. Und dann hat man sich nach und nach ein gutes Netzwerk im Unternehmen aufgebaut. Und inzwischen ist das eine feste Institution, die ich auch gar nicht mehr leite oder ohne, sondern längst ist diese Leitung an jeweils zwei andere Kolleginnen übergeben worden. Und Netzwerke sind natürlich auch ein tolles Instrument, um Fuß zu fassen in einer Organisation.
Ich hätte mir sowas in der Anfangszeit meiner Karriere gewünscht. Sowas gab es. Wann war das denn? Ende der 80er Jahre gab es sowas überhaupt nicht.
Das glaube ich.
Ja. Und ich finde, das ist eine total tolle Entwicklung, dass wirklich auch diese Netzwerke und die Frauennetzwerke da sind, dass sie kreativ sind und dass sie auch wirklich gute Geschäftsideen entwickeln können.
Ja.
Und weggekommen sind, und ich gehe davon aus, das ist bei euch auch so, von diesem Kaffeekränzchen-Image. Das war ja am Anfang immer so die Unterstellung, ja, die sitzen da nur und trinken Kaffee. Nein, 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 nein. Frauen können da deutlich mehr. Lass uns nochmal beim Netzwerken bleiben. Ich habe dich erlebt als eine großartige Netzwerkerin bislang. Ich folge dir ja auch auf LinkedIn, da bist du auch immer sehr präsent und du hast ja in jüngster Zeit eine, ich glaube vor 3 Monaten war es, bemerkenswerte Netzwerkinitiative ins Leben gerufen. The Female Network Düsseldorf, und zwar zusammen mit Annette Grabbe von der Rheinbahn, Maria Kofidou vom Düsseldorf Kongress Center und Henriette Sachs von der Sparkasse Düsseldorf. Ein 4-Power-Frauen-Quartett, würde ich mal so dazu sagen wollen. Das würde mich ein bisschen mehr noch dazu interessieren und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was war eure Idee? Was ist eure Vision? Wo soll es hingehen? Und auch die Frage, haben wir nicht eigentlich schon genug Netzwerke? Warum nochmal The Female Network Düsseldorf?
Das hast du gut beobachtet und ich habe mich gefreut, dass ihr das auch mit eurem überregionalen Blick begleitet habt, diese Gründung. Der Gründungsgedanke war eigentlich eine Veranstaltung im letzten Jahr, da ist mir das so in den Sinn gekommen. Und zwar lag das daran, dass ich bei einer Veranstaltung war und verschiedene Frauen kannte, bin an den Tischen vorbeigekommen, habe sie begrüßt und es stellte sich heraus, dass an dem Abend Vertreterinnen von 3 verschiedenen Netzwerken aus Düsseldorf zugegen waren. Und dann habe ich gesagt, guck mal da hinten, kennst du die? Die ist auch sehr stark vernetzt, hat ein gutes Adressbuch, seid ihr euch schon mal begegnet? Und dann kam raus, dass man sich untereinander überhaupt gar nicht kannte, sondern immer in seinem eigenen Netzwerk sich betätigt hat. Und das ist ja auch dann oftmals so wieder eine homogene Gruppe in sich, weil man ein Interesse teilt, einem Zweck dient. Entweder ist es Gemeinnützigkeit oder sind es Businesswomen oder es ist halt immer in einer Stoßrichtung. Ich fand es aber schade, dass die untereinander sich gar nicht kannten und dadurch auch natürlich nicht zusammenwirken können. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich müssten sich alle Frauennetzwerke, die hier in Düsseldorf und in der näheren Umgebung existieren, mal begegnen. Und man müsste mal wissen, wen es alles so Tolles gibt. Und ich kenne ja auch gar nicht alle. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe in der Rheinischen Post Artikel gefunden zu den Netzwerken, einigen Netzwerken, die vorgestellt wurden. Ich wusste aber, das sind bei weitem nicht alle. Und habe dann angefangen zu überlegen, wie kriegt man die denn mal in einen Raum? Mein Ehrgeiz war, aufzurufen, diese Netzwerke in einen Raum zu bekommen. Der Idee zugrunde liegt ja schon, dass man Dinge nicht so mit so viel Impact umsetzen kann, wie also alleine wie zu mehreren. Und deswegen habe ich mir dann natürlich Unterstützung gesucht und habe meine Kolleginnen gefragt, ob sie die Idee gut finden. Habe telefoniert mit Annette, mit Henrietta, mit Maria. Und dann hat das Anklang gefunden, dann haben wir uns zusammengeschlossen und im März das erste Mal eingeladen. Es waren dann 150 Frauen bei der Stadtsparkasse da, weil die Stadtsparkasse in diesem Jahr Jubiläum feiert und die haben es dann zu ihrer Sache gemacht, das erste Mal Gastgeber zu sein. Und ich war begeistert von der Resonanz. Wir haben daraufhin jetzt eine LinkedIn-Gruppe aufgemacht und das The Female Network Düsseldorf aus der Taufe gehoben. Und unser Ziel ist es, Netzwerke in Düsseldorf visibel zu machen, auch für die Frauen, die vielleicht neu nach Düsseldorf ziehen, noch niemanden kennen und aber Interesse haben, sich zu vernetzen. Die können dann gucken, welches Netzwerk passt denn eigentlich am besten zu mir. Und darüber hinaus soll es natürlich so sein, dass wir ab und an auch eine Stimme haben, um Düsseldorf für berufstätige Frauen noch attraktiver zu gestalten. Also wenn es irgendwie eine Position gibt, von der wir glauben, da möchten wir gerne was zu sagen, würden wir uns vorbehalten, das auch zu tun.
Genau, ich kann mich noch an die Diskussion erinnern, als wir uns in Düsseldorf alle dort getroffen haben. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Dass man gesagt hat, wir müssen als Frauennetzwerk genauso selbstverständlich gefragt werden um unsere Position und um unsere Meinung, wie zum Beispiel männlich dominierte Netzwerke, weiß nicht, Düsseldorfer Junges oder was es da alles gibt. Ja, die einfach in der Stadtgesellschaft oder auch in den politischen, an den politischen Gremien so angedockt sind, dass sie um ihre Meinung gefragt werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Ziel, zu sagen, ja, wir sollten selbstverständlich um unsere Position und unsere Meinung gefragt werden.
Ja, also ich würde da gar kein Veto einlegen wollen, sondern dir beipflichten auf eine ganz selbstverständliche, lockere Art und Weise. Es gibt einfach Themen, da möchte man sich gerne einbringen. Das sind zum Beispiel Themen in dem Konvolut Sicherheit, also Transportmittelsicherheit, sichere Wege oder das Betreuungsthema, wenn man berufstätig ist. Da ist Düsseldorf ja natürlich schon jetzt sehr privilegiert mit einem großen Angebot. Nichtsdestotrotz ist immer noch Luft nach oben und wir alle wissen, dass wir dann schnell wieder in den Beruf zurückkehren können, wenn es eine qualitätsvolle, gute Betreuungssituation gibt. Und das sind alles so Themen, da solange man sich nicht in größeren Konstellationen auch gemischt trifft, wo auch Frauennetzwerke sich zu einbringen können.
Ja, und jetzt vielleicht eine kleine persönliche Bemerkung von meiner Seite. Hier sieht man, wie gut Frauen netzwerken können. Ein wunderbares Beispiel, weil es gab jetzt ja kürzlich eine Diskussion zu dem Thema, wo es dann so ein bisschen hieß, Frauen wären vielleicht nicht die besten Netzwerkerinnen. Nein, nein. Frauen können das wunderbar und das Female Network Düsseldorf ist ein wunderbares Beispiel dafür.
ich weiß, worauf du anspielst. Ja,
ja,
vielen Dank.
Ich glaube, die meisten werden das wissen.
Ja.
Ich würde gerne noch einen Aspekt nochmal mit dir diskutieren wollen. Das Thema Role Models. Ich habe in meiner Arbeit bei FIDA immer gelernt, dass es so wichtig ist für Frauen, dass es Role Models gibt, wo man sich orientieren kann, wie es gehen kann, wo man fragen kann, wie ist das als Vorstand? Siehst du dich als Role Model und wie bewertest du die Wichtigkeit von Role Models?
Also das bin ich, seitdem ich diese Rolle innehabe, bisweilen gefragt worden. Und ich würde es vielleicht so beantworten wollen, ich sehe mich selber nicht als Role Model, ich bin aber eins. Das habe ich inzwischen verstanden. Als ich in den Vorstand bestellt wurde und die Kommunikation losging, habe ich sehr, sehr viel Zuschriften bekommen per Mail, Freudesbekundungen und sowas wie endlich tut sich was, es ist gut, dich an der Stelle zu wissen. Und da ist mir bewusst geworden, wie viel man mit diesem Zeichen verbindet. Das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht in dem Moment, weil man dann erst weiß, mit wie viel Hoffnung das dann auch verbunden ist. Also man spürt die Verantwortung, dass da jetzt auch was draus gemacht werden muss und dass das gelingen muss und ein Erfolg sein soll und dass man dann aber auch seine Gestaltungsmacht, hast du es eben genannt, nutzen sollte, um Dinge vielleicht zu verändern und zu entwickeln. Insofern, ja, ich bin eines und deine Frage zu, sollte es welche geben? Ich glaube schon. Und ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, dass es nicht geschlechtsspezifisch ist, Karriere zu machen und dass es Frauen und Männer gleich können. Ich brauchte das in dem Sinne vielleicht nicht so. Ich habe das sehr stark reflektiert, weil ich eine Familie habe, die da nie einen Unterschied gemacht hat und bei uns zu Hause das völlig klar war, dass man als Frau genau dieselben Chancen und Möglichkeiten hat wie ein Mann. Deswegen, und ich habe dann ja auch gesagt, habe ich in der Verwaltung angefangen, da war das auch kein Thema. Und wirklich in Berührung bin ich damit erst gekommen, dann als ich aus der Verwaltung in die Energiebranche gewechselt bin. Und insofern hatte ich das gar nicht. Ich habe mich dann gefragt, welche Role Models hatte man in der Vergangenheit? Und das waren dann natürlich neben einer Bürgermeisterin hier in Düsseldorf, die es in meiner Kindheit gab. Und Frau Merkel war das zum Beispiel Frau Sukale bei der Deutschen Bahn. Und sehr wenig Frauen, die damals in Führung waren. Und die kann man an der Hand abzählen. Die kennt man dann auch alle. Und inzwischen ist es ja schon auch dank eurer Tätigkeit, unserer Tätigkeit bei FIDA deutlich mehr geworden, beziehungsweise visibler geworden.
Ich würde gerne zum Schluss noch eine kleine Frage stellen. Welchen Tipp würdest du einer Potenzialträgerin mitgeben, wenn sie Karriere machen möchte? Und welchen Top-Tipp würdest du einem Unternehmen mitgeben, wenn sie das zum Beispiel sagt, ich möchte mehr Frauen in Führung haben?
Einem weiblichen Talent, einer Frau, die sich für eine Führungskarriere interessiert. Also wir reden ja jetzt hier vermutlich im Wesentlichen über Führung, weil man kann ja auch eine wunderbare fachliche Karriere machen. Es gibt tolle Expertinnen und Experten, also Expertinnen in dem Fall, würde ich, glaube ich, mit auf den Weg geben, dass es ganz wichtig ist, sich selbst gut zu kennen und zu reflektieren. Also was ist mein innerer Motor? Was treibt mich an, warum will ich Karriere machen? Wenn ich eine gute Selbstkenntnis, ein gutes Selbstbewusstsein im positiven Sinne habe, dann kann ich bei mir bleiben, während ich Karriere mache, und ich bin nicht so empfänglich für äußere Einflüsse und Irritationen. Denn ich kann immer wieder zu Hause reflektieren, ist es das, was ich will? Ich bin gestartet mit folgendem Treiber, und es gibt keinen guten oder schlechten Treiber. Es gibt welche, die einen stärker erschöpfen als andere. Aber es ist ganz wichtig, mit sich zu arbeiten, wenn man Karriere macht. Und das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Ich sprach eben davon, dass man seinen Sweet Spot kennt, dass man weiß, was man gut kann, aber vielleicht auch weiß, wofür man nicht zur Verfügung steht, und dann steht man einfach viel, viel besser im Leben, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Das kann ich nur empfehlen. Und das, was ich Unternehmen empfehle, ist, wenn sie sagen, wir würden gerne diverser werden, und das möchte ich gerne, wenn du erlaubst, ausweiten, auch auf Altersdiversität.
Ja.
Und vielleicht auch Menschen mit Migrationshintergrund und einem anderen Background, dann muss man die Rahmenbedingungen dafür herstellen. Und das ist viel, viel, sehr, sehr, sehr viel Kommunikation. Welche Sprache spreche ich? Wie trete ich nach außen auf? Welche Bildsprache habe ich? Und geht weiter über den Bewerbungsprozess und wie ich in diesem Bewerbungsprozess auftrete. Und da wird dann eine runde Sache draus. Ich sag Führungskräften immer, sie müssen gute Gastgeber sein. Also sie müssen, wenn sie ihre Tür aufschließen und die Gäste begrüßen, dann sorgen sie auch dafür, dass sie sich wohlfühlen und gerne am Tisch Platz nehmen und erstmal alles haben, was sie brauchen. Und das ist sehr hilfreich, wenn man dann diese Rahmenbedingungen und die Kultur entwickeln möchte, damit mehr Diversität Platz findet.
Ja, liebe Charlotte, das war ein wunderbares Schlusswort von dir. Und ein wenig schließt sich der Kreis. Du hast am Anfang gesagt, du bist gerne Gastgeberin. Und du hast gesagt, ja, wenn ich diverser werden will im Unternehmen, müssen wir auch ein Stück weit Gastgeber sein. Ich finde das einen ganz wunderbaren Vergleich. Und ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich danken für die Einblicke in dein Wirken als Vorständin, als Netzwerkerin und auch, dass du uns hast ein bisschen teilhaben lassen an der Person Charlotte Weißel. Ja, und herzlichen Dank dafür nochmal. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch bitte unseren Podcast. Teilt ihn gerne in eurem Netzwerk, und so helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Themen und auch von den Erfahrungen von Charlotte profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Female Success.
Vielen Dank, liebe Martina.
Dankeschön.